Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Folge, aber auch das Staffelfinale von Shifting Minds. Heute habe ich Joachim Sand, der schon Magic Fingers macht. Joachim ist Global Head of Sustainability beim TÜV Süd. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, sonst musst du mich korrigieren. Und wir sprechen heute über globales Nachhaltigkeitsmanagement. Ich werde ihn auch noch mal ein bisschen zu SBTI befragen, aber auch wie man, und diesen Begriff habe ich auch neulich mal wieder gelernt, hyperlokales Nachhaltigkeitsmanagement macht. Joachim, ich freue mich tierisch, dass du da bist.
Hallo Alex, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Erzähl mal. Wir kennen uns ja wirklich lange. Ich bin auch morgen in deinem alten Türmchen. Du hast mal als Berater angefangen, dann warst du bei einem Telekommunikationsunternehmen, jetzt bist du beim TÜV Süd, aber du hast ja ganz anders angefangen. Ich weiß ja, du bist ja richtig oldschool Nachhaltigkeitsmanagement.
Mein Lebenslauf ist so ein bisschen, ja, eigentlich finde ich, wenn man im Rückblick schon gerade. Ich habe erst BWL studiert und habe dann festgestellt, dass das nichts für mich ist. Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen, bin nach Berlin gegangen und habe da technischen Umweltschutz studiert. Damals so ein Studiengang, der ist in den 70ern gegründet worden, ein paar wilde Professoren, die dann zu meiner Zeit, als ich da war, langsam alle in Rente gegangen sind. Und wir haben uns sehr breit mit dem Thema Umweltschutz auseinandergesetzt. Ich habe da viele Sachen zu Luftreinhaltung, Wasserreinhaltung, Mülldeponien und so weiter gemacht. Und besonders spannend fand ich allerdings die Themen von so Managementsystemen, also wie kann man Umweltschutz in Organisationen vorantreiben und auch Ökobilanzierung. Ja, da habe ich auch sogar im Forschungsbereich, Sonderforschungsbereich mitgearbeitet. Das war echt spannend. Und das ist jetzt so ein Thema, ne? Wahrscheinlich kommen wir da später noch mal ein bisschen drauf, so Ökobilanzierung, das wird ja immer wichtiger. Damals war es aber tatsächlich einfach nur eine akademische Übung, die zwar schon nach Norm funktioniert hat, aber faktisch keinen Job wirklich geboten hat. Und dann war ich ganz froh, dass ich die Möglichkeit hatte, für ein niederländisches Unternehmen zu beginnen, meine Karriere. Und da habe ich Klimaschutzprojekte entwickelt. Also so richtig Kyoto-Protokoll, CDM. Auf ganz kleiner Flamme existiert das heute noch. Und das war eine schöne Zeit, weil da habe ich gemerkt, wow, das ist ein niederländisches Unternehmen, schnell gewachsen damals, sehr international, und du machst Projekte auf der ganzen Welt. In Lateinamerika, in China, teilweise in Afrika. Türkei war da noch mit dabei, ein größeres Land. Also es war wirklich spannend, international. Und das hat mich wirklich so ein bisschen angefüttert zu sagen, hey, das ist Nachhaltigkeit ist wirklich ein globales Ding. Und du willst auch global arbeiten. Dann hat mich ein bisschen die Weltwirtschaftskrise durcheinander geworfen. Da war das mit dem CO2-Zertifikat nicht mehr so angesagt. Zwischendurch wurde die Firma, für die ich gearbeitet habe, von einer französischen Großbank gekauft. Dann durfte ich ab und zu mal nach La Défense fahren. War auch eine interessante, prägende Zeit. Lassen wir es mal so stehen. Und dann ging es weiter, ganz, ganz kleines Beratungsunternehmen. Da habe ich dann nach dem europäischen Handelssystem, EU ETS, Kraftwerke zum Teil oder so richtig Sendung mit der Maus mäßig, Herstellung von Spanplatten oder Glasprodukten, da die CO2-Bilanzen gemacht. Das war echt eine tolle Zeit. Also für den Ingenieur ist das sehr, sehr aufregend, in sowas reinzugehen. Oder für mich ist das sehr spannend, da reinzugehen. Und dann bin ich so langsam in die Beraterschiene gekommen und habe bei verschiedenen Unternehmen ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit mit weiter aufgebaut. Und dann habe ich entschieden, ach, na ja, geh doch mal zu O2. Dann habe ich entschieden, ich gehe vielleicht mal zu einem größeren Konzern.
Ja.
Und dort war ich eine ganze Zeit im Nachhaltigkeitsteam für die Umweltthemen verantwortlich, habe da auch die Klimastrategie mitentwickelt. Das war so die Zeit 2017, 18, 19, wo so Klimastrategien en vogue waren und gerade so entwickelt wurden. Dann habe ich noch eine kleine Station in einem größeren Konzern, auch in München, gehabt und bin seit Beginn dieses Jahres für den TÜV Süd-Konzern verantwortlich für die internen Nachhaltigkeitsthemen, also das klassische interne Nachhaltigkeitsmanagement, Reporting, die ganzen Kennzahlen, die uns als Konzern betreffen. Und vielleicht können wir auch noch drüber reden, was so spannend ist, weil wir das nämlich in unserem CSO-Office sehr stark getrennt, also nicht sehr stark, aber getrennt haben, was die interne und die externe Nachhaltigkeit angeht, weil wir nämlich ein sehr, sehr nachhaltiges Unternehmen sind, was man vielleicht fast gar nicht vermutet, weil die meisten sind ganz glücklich, wenn der TÜV bestanden ist und man nichts mehr mit denen zu tun hat.
Und das ist ja das Schöne, jeder kennt euer Produkt und oder hat Gutes oder Aufregendes von euch gehört. Aber was war denn so der Reiz, jetzt mal unter zwei, wie sagt man das, Klosterbrüdern, was hat dich gereizt? Ich meine, ne, Telefonica weiß ich noch, da bist du auch immer mit einem großen Lächeln mir entgegengekommen. Mhm. Ich weiß auch in anderen Kontexten, bist du echt wirklich, konntest du dich austoben, jetzt nochmal eine ganz andere Rolle, globales Unternehmen, ne, von einem Land bis zum anderen. Was war der Reiz?
Das wahrscheinlich war so eine Kombination, ne? Also es war bei dem Telekommunikationsunternehmen war es halt einfach die zwei Megatrends, Nachhaltigkeit und die Digitalisierung zusammen, existiert immer noch und ist immer noch ein Megatrend, auch jetzt heute bei mir. Und jetzt im Job ist es natürlich, wie ich das schon so sagte am Anfang, ne? Ich bin da irgendwie als, oh Gott, kann ich überhaupt einen Satz Englisch gerade reden mit den niederländischen Kollegen? Hat schon ganz gut geklappt. Aber so ein bisschen die Angst als junger Ingenieur, kann ich mich überhaupt verständlich machen, hinzu, oh, ich blühe eigentlich fast auf, wenn es international wird. Ja, ich mag das total gerne mit Menschen und Kulturen, diverse Teams, sowohl von, also alles, ja, Kulturen und so weiter. Das finde ich super und da fühle ich mich am wohlsten. Und dann so eine globale Rolle von einem Unternehmen zu kriegen, was erst einmal in Nachhaltigkeit in der DNA hat, das ist wirklich wahr. Also diese erste Kesselprüfung, die so der TÜV gemacht hat, eine kleine Werbeeinblendung, war dann ja, um Schaden von Mensch, Material, also Maschinen und Umwelt zurückzunehmen, zu vermeiden. Und das gibt's halt schon seit 166 Jahren mittlerweile. Also wirklich über Technik und Sicherheit und Vertrauen in Technik, nachhaltig und sauberer Dinge zu verbrennen und so weiter und jetzt irgendwie dann auch zu testen, dass Windräder ordentlich funktionieren und alle diese Dinge, die wir in unserem Portfolio immer weiter ausbauen, das fand ich super spannend und das global begleiten zu können und immer wieder auch den Punkt zu sagen, naja, wenn wir unser Label drauf machen, kannst du vertrauen, dass das so funktioniert, wie dieses Label dann jeweils sagt. Aber es gibt auf jeden Fall, wir schludern nicht, sondern wir bestätigen, dass Dinge richtig laufen und damit fühlt man sich wohl. Ich meine, steig doch mal in den Fahrstuhl und guck mal, ja. Da ist so ein Babball dran und der ist 4 Wochen abgelaufen. Fährst du dann auch gerne mit dem Fahrstuhl? Ich weiß nicht.
Im 32. Stock vielleicht.
Im ersten? Morgen, nein. Morgen kannst du mal gucken. Die waren, glaube ich, die sind mal gut gewartet, wo du morgen hinfährst.
Wenn du, wir sprechen gerade, wir sagen ganz das Wort global. Was heißt global für euch? Ist das von Wuppertal bis Bad Kitzig oder ist das wirklich auf der ganzen Erdkugel?
Es ist wirklich auf der ganzen Erdkugel, ja. Also wir haben ungefähr 1000 Standorte, die ich quasi in meinem internen Reporting zu verantworten habe. 30.000 Mitarbeiter, wie gesagt, 166 Jahre existieren wir und sogar nur mit Test, also für ein Dienstleistungsunternehmen erstaunliche 3,4 Milliarden Umsatz. Also das ist keine kleine Firma, für die ich arbeite. Vermutet man nicht, weil wie gesagt, da fährt man gerne und jetzt kommen wir dahin zu den Standorten. Gerade hier im süddeutschen Raum sind wir natürlich stark vertreten, haben auch eine Verpflichtung in vielen kleineren Orten vor Ort zu sein. Das ist so Teil, wir sind so ein teilregulierter Markt. Und haben halt dann Prüfdienstleistungen, insbesondere für Kraftfahrzeuge. Da kennen uns die meisten natürlich, ne? Die alle 2 Jahre ihr Auto zum TÜV bringen dürfen und dort dann mit unseren Kollegen in Kontakt kommen.
Ja, ich muss hin. Kannst du da was machen? Gibt es Rabatte für Freunde?
Rabattcode? Machen wir nachher.
Okay, machen wir
mal. Nein, natürlich nicht. Wir sind unabhängig und wenn dein Auto kaputt ist, es geht ja auch darum, dass es sicher
ist. Es ist noch heil, aber total. Ich lenke ab. Heißt, also deshalb frage ich nach, weil wir beide gehen jetzt mal eine kleine überregionale Reise. Ich möchte von dir verstehen, wie du dir das schnappst, dieses globale Thema. Ich möchte aber dann aber auch nah auf das Lokale. Ich will wirklich in eure kleine Filiale, die kleinste Filiale, die ihr habt, irgendwann reingucken. Aber das machen wir ganz am Ende. Du sagst CSO Office. Mhm. Was ist das? Und wo ist aufgehängt?
Genau, und das CSO-Office mit unserer CSO, Gott, Dr. Selim Bilolo, ist direkt unterm Vorstand aufgehängt, unter unserem CEO. Und dort haben wir quasi viele, viele von diesen Dienstleistungen, die wir anbieten, zum Beispiel Zertifizierungsdienstleistungen für grünen Wasserstoff, für das ganze Carbon Accounting, also sozusagen das Feststellen, dass diese CO2-Reduktionsprojekte, die wir dann brauchen für irgendwann unser Net Zero nach SBTi, da kommen wir vielleicht auch noch zu, dass diese Zertifikate halt auch richtig produziert wurden, ja, also dass die Menge CO2 auch wirklich vermieden wurde. Da gibt es ja Standards und immer wenn ein Standort inkludiert ist, dann ist natürlich der TÜV prädestiniert, diesen Standard dann auch zu überprüfen. Und das bündeln wir gerade in unserem CSO-Office sehr stark und rollen das nochmal sehr konzentriert über Regionen aus, damit das wirklich eine große Schlagrichtung kriegt, weil der Markt sich einfach jetzt schnell entwickelt und wir sozusagen ein starkes Mandat im CSO-Office haben, genau alle nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen zusammen mit den Regionen weiterzuentwickeln. Das ist alles schon da, das läuft auch alles schon relativ, das läuft auch richtig gut, aber wir sehen halt gerade trotz allem Backlash aus Amerika oder sonst wo, dass Dinge einfach in Bewegung kommen und wir jetzt noch ein bisschen sozusagen uns nutzen können, um Projekte konsequent durch den Konzern zu steuern. Also das haben wir ja schon auch oft gehört, dass das Nachhaltigkeitsmanagement hat ja auch viel mit Projektmanagement zu tun und da kommt das Gleiche dann auch wieder zum Vorschein, dass auch die Entwicklung von Businessprozessen, von Produkten, Dienstleistungen, nachhaltigen Produkten, Dienstleistungen natürlich auch gesteuert werden muss. Bei uns ist das jetzt so entschieden worden, dass das quasi vom CSO-Office aus gesteuert wird, mit einem tollen, tollen Team. Da staune ich immer, wie kreativ die sind und was da so alles passiert. Und dann gibt es natürlich noch ein zweites tolles Team, das ist nämlich mein Team. Und wir kümmern uns dann wirklich um das klassische Nachhaltigkeitsmanagement, also eben genau um die kleine Testhalle irgendwo in der Provinz.
Und genau da will ich reingucken. Ich finde schön, dass es diese Funktion gibt, weil es natürlich auch, und das sieht man ja auch gerade, viele Unternehmen besinnen sich gerade zurück, weg von reinem Reporting und dann machen wir eine Strategie drauf, hin zu einem, ich sag mal, ihr habt ein Business Case, ihr entwickelt euch nah im Kerngeschäft Produkte, Dienstleistungen auch weiter. So. Mhm. Aber es ist auch, und das ist ja das, wo deine Hauptrolle, so wie ich sie verstehe, ist, ich sag mal, den gesamten Konzern einmal zu durchleuchten und zu gucken, wo sind wir gut, wo sind wir sehr gut und wo sind wir herausragend und das, wo man nur gut ist, einfach in eine andere Richtung, also wieder ins Positive zu treiben.
Richtig.
Du bist ja jetzt noch nicht lange da. Was hast du die erste Zeit gemacht? Mhm. Aus der Erfahrung, und deshalb frage ich ja, weil du schon so lange Erfahrung hast, was du vielleicht jetzt bewusst so gemacht hast.
Also es hat sich natürlich wahnsinnig viel geändert in den Jahren, in denen ich in der Nachhaltigkeit arbeite. Ja? Also das ist ein bisschen salopp und das mögen wir alle nachsehen, die das schon seit vielen Jahren machen. Aber ganz, ganz früher hat es fast gereicht, ein bisschen eine Mülltrennung und ein paar Glühbirnen auszutauschen. Das war früher das Nachhaltigkeitsmanagement. Das ist natürlich heute vollkommen vorbei. Ja? Übers CS Triple D ist der Einkauf voll mit an Bord, hat ganz klare Vorgaben. Wir haben die ganzen Menschenrechtsthemen, alles vollkommen zurecht. Das wurde vorher irgendwie so ein bisschen, ja, wir machen da was mit Leuten im Ausland oder so. Aber jetzt sind die Themen natürlich deutlich, deutlich, deutlich komplexer geworden. Und dann haben wir auch das, was mich auch schon damals beim Telekommunikationsunternehmen begeistert hat, aber das ist jetzt für jeden sichtbar. Wir haben natürlich einfach noch ein tolles neues Level an Reporting-Pflichten, aber auch an Möglichkeiten, einfach Daten automatisch auslesen zu lassen. Also da sind wir dann im Bereich AI und da wird für uns wahrscheinlich kein von uns es vorbeigehen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Natürlich auch haben wir den negativen Impact, den wollte ich jetzt nicht, also den mehr Energieverbrauch, das ist recht, recht offensichtlich, aber natürlich, wenn ich Dinge, Prozesse optimieren will, dann können mir natürlich auch solche computergestützten Systeme helfen, Nachhaltigkeit voranzubringen.
Du musstest ja auch irgendwie dich erstmal sortieren, ja? Hast du eine geheime Excel-Tabelle oder nimmst du irgendwas, Ja, hätte ja sein können, dass du sagst, ey, guck mal, der Josh hat vorbereitet. Also
ich habe, ich habe ein internes Stakeholder-Map, ja. Also ja, ich weiß, ne, ist recht offensichtlich, dass ich mir überlege, wer ist wie, mit wem. Und ja. Ich bin immer noch, ich muss auch nach einem knappen halben Jahr bin ich noch am Onboarden, ja. Das ist eine so große Firma, ich werde auch noch hier und da eben die Welt mal kurz besuchen. Also bei aller Teams-Möglichkeit, die wir heute haben, werde ich auch noch die eine oder andere Region besuchen. Vielleicht nicht jedes Land, das macht dann auch nicht unbedingt Sinn. Da machen wir dann unsere Teams-Calls, aber einfach auch das Persönliche ist natürlich auch bei so einer globalen Rolle wichtig, dass man sich mal sieht oder die kommen zu uns, dann muss man das planen. Also es ist viel Treffen, viel Reden und Zuhören. Ja, auch das hast du wahrscheinlich schon in diversen Podcast-Folgen gehört. Und dann aber auch jetzt was Offensichtliches, ein gutes Erwartungsmanagement ist natürlich auch immer wichtig. Ja, also ich bin fast ein Mensch, der immer versucht, allen zu gefallen. Und das ist sicherlich was ich lernen musste. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mehr, dass man jedem immer alles sagen, ja, wir kriegen das schon hin und wir können uns auch bei dir in der Provinz um Bienenhotels kümmern. Die sind schön, aber das funktioniert halt nicht. Das frisst einfach so viel Arbeitszeit, die dann auf den großen Themen nicht mehr drauf sind. Und am Ende, auch ich oder mein Team wird natürlich auch dran gemessen, ist der Report vom Wirtschaftsprüfer abgenommen und kriegen wir ihn raus. Ja? Und jetzt, wenn wir dann die Berichte zusammenlegen, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Zeit. Positiv für uns ist der Omnibus so abgefahren. In dem Sinne, aber dann wird meine CFO natürlich auch da mich dran bewerten, ne? Und das ist erstmal das Erste und ich bei allem, was da so kommt, darf man natürlich dann auch solche Aktivitäten wie das Bienenhotel, um die Mitarbeitenden mitzunehmen, natürlich nicht vergessen. Also der Spagat und das Aufreiben eines Nachhaltigkeitsmanagers, Managerin, hast du wahrscheinlich schon x und 20 Mal hier in den Podcasts gehabt. Das ist bei uns auch nicht anders.
Aber also, ja, ich habe mit Inken Wentorp eine coole Folge gemacht, so zum Bienenhotel, zu den Pappbechern und sowas. Wir haben aber festgestellt, diese Themen sind auch wichtig, weil du dann die Stakeholder mitnimmst. Exakt. Ich finde spannend, dass du eine Stakeholder-Map hast. Das hat mir Inken nämlich lustigerweise gesagt, hat sie nicht. Sie hat das so im Bauch. Das glaube ich ihr auch. Die ist eine sehr beeindruckende Person, nicht so. Nutzt du denn irgendwelche, also ne, SBTI, GRI, CSRD, was sind so deine Standards, mit denen du aktuell jonglierst?
Ich habe ein bisschen Glück, dass wir beim TÜV Süd, obwohl wir eine AG sind, nicht börsengelistet sind, sondern der TÜV ist quasi in eigener Hand, einmal sozusagen der Verein und eine Stiftung gehört der TÜV. Natürlich sind unser Aufsichtsratgucken sehr auf die Finger. Dort sind ehemalige Menschen von Großkonzernen drin oder auch also wir sind ein Verein und da sind viele, viele große Firmen sind Mitglied bei uns im Verein, sodass wir natürlich schon sehr konservativ sind. Also wir sind da schon konservativ, was solche Sachen angeht. Aber wir sind eben nicht börsengelistet. Das heißt, ich muss nicht über diese ganzen Stöckchen der Ratingagenturen springen. Das ist ganz charmant, weil ich hatte früher wirklich noch MSCI und Sustainalytics und wie sie nicht alle heißen. Wir fokussieren uns momentan auf EcoVadis und CDP. Das sind unsere beiden größeren Themen. Und dazu haben wir seit Anfang des Jahres unser SBTI-Commitment, was natürlich für uns auch sehr wichtig ist. Und klar haben wir SDGs, die wir auch bespielen. Also das sind im Prinzip die vier großen Themen, was es für mich dann wieder ein bisschen leichter macht, im Team ohne große zusätzliche Ressourcen, wie zum Beispiel oder mit einer Agentur, so ein Ratings-Management zu machen. Das habe ich früher auch anders kennengelernt, dass da dediziert Menschen sogar pro Rating arbeiten. Und dort ist es ist eine Mixtur. Also wir haben eine Mixtur zwischen hemdsärmeligen On-Meetings und Whiteboards, die wir digital hin und her schieben, aber das Ganze natürlich auch softwaregestützt und sehr gut analysierend, was denn unsere Ergebnisse sind. Und da arbeiten wir dran. Also und da unterscheiden wir uns nicht wirklich, sagen, vom Wettbewerb oder von anderen.
Ganz kurz, ich will nochmal ganz kurz eine Frage stellen zu SBTI, weil mich das wir haben schon neulich mal drüber philosophiert. Wie schwierig war das für euch, SBTI anerkannt zu werden? Weil das ist ja nicht, das machst du ja nicht mal eben so.
Ja, da schmücke ich mich jetzt vollkommen mit fremden Federn, muss ich sagen. Ich bin, ja, also ich bin seit Anfang des Jahres da und wir sind, glaube ich, im Februar haben wir die Bestätigung bekommen.
Boah, warst du schnell.
Also Rekordzeit. Leute, kein Thema, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Also meine liebe Kollegin, die Luisa, hat da fantastisch gearbeitet und hat wirklich viele, viele Stunden drauf verbracht, das Commitment zu kriegen. Ich konnte, ganz am Ende durfte ich nochmal die ein oder andere Frage so ein bisschen mitsteuern, die dann zurückkam, aber da war eigentlich nichts mehr zu machen. Ja. Für uns ist das ein super wichtiges Thema, weil wir natürlich irgendwie, wir sind faktisch Teil der Klima, des Weltklima Dingens, ja. Also wir bestätigen halt die Reduktion von Anlagen. Wenn die sagen, wir haben das, also alles, wo die Leute sagen, wir haben, ich war jetzt gerade bei einer Veranstaltung, da haben wir eine Urkunde übergeben für den Product Carbon Footprint, ja. Also wir bestätigen eben halt für technische Anlagen oder für Produkte in dem Fall, okay, das ist die Menge an CO2. Und dann können wieder alle da draußen sagen, hey, wenn ich das Produkt kaufe, habe ich endlich, oh Gott sei Dank, endlich mal nicht mehr Spend-Based, sondern ich habe mal echte CO2-Daten, die ich in meine Scope 3 Kategorie für Purchase Goods eintragen kann. Also für uns ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann ist es natürlich auch einfach klar, dass wir uns wir sind eine extreme Organisation, die extrem viel Wissen hat. 60% Akademiker, irrsinnig viele Doktortitel, die bei uns unterwegs sind. Wir wissen unglaublich viel. Und das ist immer das, was ich jeden Tag wieder, wir haben für alles einen Experten. Ja? Irgendwo auf der Welt haben wir für alles einen Experten, für jede Kleinigkeit mindestens einen. Dann müssen wir natürlich, wenn es sowas gibt wie die Science-Based Targets, also wissenschaftlich basierte Targets, die natürlich auch gerade so ein bisschen ihre Findungsphase haben. Aber das ist natürlich, am Ende ist es halt der beste Standard, der momentan verfügbar ist. Ja? Wenn jemand, ich bin mir relativ sicher, wenn jemand sagt, ich habe was Besseres als Science-Based Targets und das entwickelt sich zum neuen Goldstandard, dann würden wir uns dem stellen und würden sagen, erstmal evaluieren natürlich, wie das alle machen würden, aber ich wäre nicht bange zu sagen, ja, dann machen wir halt die noch das Label darüber hinaus, weil wir es können und weil wir einfach dran glauben, dass vertrauenswürdige Label eben Vertrauen schaffen. Also da sind wir wieder. Ja. Ja? Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Thema beim TÜV und sich an Dinge halten und die dann durchziehen.
Jetzt schmückst du dich mit fremden Lorbeeren, was ja okay ist. Und ich finde es ja schön, dass du auch die Kollegin einfach dann quasi rauspickst und ihr nochmal dankst für die gute Arbeit. Ihr habt euch ja entschieden, diesen Weg mit SBTI. Ich will ein bisschen nur mal kurz auf SBTI rumhaken, weil es ist anspruchsvoll. Und das machst du nicht mal eben so. Das ist nicht irgendwie, sorry, aber Deutschen Nachhaltigkeitskodex hast du früher einfach so gemacht. Communication und Progress beim Global Compact hast du früher einfach mal so gemacht. So. Aber ja, SBTI ist ja schon mal eine andere Hausnummer. Weißt du, warum ihr euch dafür entschieden habt? Weil es so einen hohen Anspruch hat?
Ja, also der TÜV Süd hat ein bisschen gebraucht, sich dazu zu entscheiden, SBTI anzugehen. Das kam sicherlich auch mit der Entscheidung, das dedizierte Nachhaltigkeitsbüro, also unser CSO-Office, zu etablieren im Jahr 2024. Und das kommt vielleicht so ein bisschen daher, dass wir beim TÜV, das sage ich jetzt noch so als jemand, der noch nicht so lange dabei ist, das Gefühl hatten, dass wir so viele nachhaltige Produkte, Dienstleistungen, Zertifizierungsdienstleistungen machen, dass wir das selber bei uns eigentlich gar nicht so drauf gucken müssen. Und das hat sich allerdings dann sehr, sehr, sehr geändert jetzt seit mit der Gründung des CSO-Office. Und dort wurde dann richtig Gas gegeben, zu sagen, okay, wir wollen EcoVadis, da wollen wir ganz vorne mit dabei sein. CDP versteht sich von selbst und eben halt auch die Science-Based Targets. Wie funktioniert das? Und wir wissen, wie das geht. Wir haben das Know-how. Wir haben die Experten, weil wir haben für alles einen Experten. Ja, wir dürfen nicht immer beraten, weil viele von unseren Experten verifizieren dürfen, aber wir haben auch viele Berater im Haus. Und das Wissen ist unglaublich in dieser Organisation. Das finde ich, das ist also das Faszinierendste, was ich jetzt so in meinen ersten Monaten habe. Und dann ist natürlich der Anspruch zu sagen, naja, wenn schon, dann müssen wir halt auch irgendwie das 1,5-Grad-Ziel mit komplett Business Alliance haben und nicht nur irgendwie, sondern wir wollen dann immer vorne mit, oder unser Anspruch ist vorne mit dabei zu sein, bei allen Anstrengungen, die sowas bedeutet. Also viele, viele Runden mit der SBTI, weil wir dürfen halt auch dann nicht vergessen, wir sind dann auch wieder nur ein Dienstleister mit vielen Büros, vielen Menschen und produzieren nicht. Und dann kommt man halt dann doch auch schon sehr in Kleinigkeiten. Ja, unser Footprint ist jetzt nicht so riesengroß. Und dann kommt man in der Argumentation, ja, wie willst du denn das überhaupt erreichen? Und das ist eine Argumentation, eine Diskussion, die wir oft führen und auch hier heute noch führen. Wie wollen wir denn unser 2050-Ziel erreichen? Weil wir tatsächlich schon relativ gut reduziert haben und weil wir so ein paar Punkte haben, wo wir abhängig sind von anderen, wie alle, die sich nach SBTi committed haben. Aber vielleicht, um es jetzt mal hier schon aufzuklären, unser größter Punkt ist eben genau unsere Reisetätigkeit, die wir einfach, das ist unser Geschäftszweck. Wir kommen zu euch und kontrollieren eure Anlagen. Das können wir nicht alles virtuell machen. Das lässt sich viel erleichtern, aber es geht halt, Dinge müssen, man kann natürlich viele Dokumente virtuell prüfen, aber es gibt halt auch viele Themen, wo wir vor Ort sind und technische Anlagen überprüfen. Und da müssen wir hin. Und deswegen haben wir so ein bisschen Probleme mit unseren Scope-3-Missionen, weil, ich sagte, wir haben viele Experten, aber nicht in jedem Land für jedes Thema immer Experten. Also wir müssen auch mal reisen. Und das ist sicherlich eins unserer größten Themen, wo wir dann so ein bisschen an unseren teilweise Scope-1-Emissionen für das Reisen sozusagen in den Ländern, aber eben genau dann halt auch das übergeordnete Reisen haben.
Du entwickelst gerade ein globales Nachhaltigkeitsmanagement. Heißt, du baust ja etwas, was in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Akteuren, mit verschiedenen Mentalitäten, mit krassen Doktorexperten in jeder Couleur so. Wie gehst du davor, dass du was baust, was irgendwie überall funktioniert? Hoffentlich.
Ja, das ist so, one size fits all ist natürlich immer schwierig. Aber also, das ist so ein bisschen, und das werden viele ähnlich machen, es gibt so einen Top-Down-Bottom-Up-Ansatz, der einfach auch gut funktioniert. Also wir brauchen erst natürlich mal mit unserem Global Sustainability Board, in dem unser Vorstand vertreten ist, die wichtigsten Divisionen, Regionen und die Personalabteilung zum Beispiel und so weiter, wo wir einfach dann nicht im Kleinen, aber wirklich die großen Richtungen vorlegen, halt sowas wie Science-Based Targets machen wir, das ist unser Reduktionspfad und dann auch so die Themen, die natürlich dann dort beschlossen werden, wie, was weiß ich, die Vergütung von, die CO2-abhängige Bonusvergütung von Führungskräften. Also so, damit haben wir auf jeden Fall erstmal eine ganz starke Governance-Struktur von oben. Darunter arbeiten wir ganz klassisch das Nachhaltigkeitsteam eng zusammen mit den Finanzkollegen, Berichterstattung, die ganzen Programme, Targets, Risiken, Chancen, ganz, ganz klassisch. Und das Ganze versuchen wir dann mit zwei so ein bisschen tatsächlich zu spiegeln in den Regionen, indem wir vor Ort Menschen haben, je nach Region, die zwei Hüte aufhaben, die den kleineren Teil des internen Nachhaltigkeitsmanagements machen und dann den größeren Teil für eben unsere Produkte und Dienstleistungen, aber immer Ansprechpartner sind. Bei großen Regionen, große Divisionen, da wird das dann sozusagen wieder mit zwei Jobs gemacht. Also wir bauen sozusagen Mini-Nachhaltigkeitsabteilungen in die großen Regionen, Indien, China, USA. Und wir haben zum Teil auch schon wirklich tolle Teams in England und in Spanien. Wir waren in Deutschland ja ein bisschen, die CSRD ist ja nicht so richtig in den Schwung gekommen. In Spanien war sie schon in nationales Recht umgesetzt. Also dort mussten die Kollegen schon nach CSRD berichten. In UK ist nun ein neues und ein strengeres Regime, was die CO2-Berichterstattung selber angeht. Also die mussten ein bisschen aktiv werden und haben sozusagen, sind auch proaktiv und jetzt kann ich davon profitieren. Jetzt habe ich in Spanien Leute, die schon komplett CSRD berichtet haben, von denen kann ich lernen. Ich kann davon von denen auch unser SBTi-Commitment lernen, von den Kollegen in England. Aber so läuft es und dann kommen wir immer weiter runter, wo wir dann auf regionale Ebene kommen und dann sind wir wieder, das klang vielleicht ein bisschen negativer, natürlich sind Bienenhotels wichtig, aber das machen wir dann vor Ort gesteuert, da geben wir dann aber nur noch einen Rahmen vor und sagen, okay, in dem und dem Rahmen kann sich das bewegen, Budget müsstet ihr vielleicht dann irgendwie noch vor Ort finden, das kann leider auch global nicht immer geben, aber wenn wir unterstützen können, können wir unterstützen und so läuft es dann ein bisschen und dann wird es natürlich wieder spannend. Dann haben wir jetzt vor Ort diese Teams, aber wir sind ja wieder ein Konzern und brauchen einen Lagebericht, einen Nachhaltigkeitsbericht. Wie kriegen wir das denn wieder hin? Und da geht es dann wieder sozusagen auch über ein relativ striktes Regime und ganz klare Reporting-Anforderungen und eben auch das Commitment in den Regionen, wo dann ein C-Level in der Region X unterschreibt, ja, diese Werte, die zum Teil vielleicht sogar von uns kommen, aber die vor Ort auch zum Teil erhoben werden, die sind richtig. Und damit kriege ich wieder in den Regionen eine Verpflichtung und habe dann nicht so ein, ja, was die da in Deutschland, in München schon wieder wollen, nett. Das ist, habe ich nicht erlebt, deswegen will ich jetzt gar niemandem was unterstellen, aber ich kann es verstehen. Es ist ein bisschen ein natürliches Ding, ne? Aber wenn ich halt weiß, hey, mein CFO muss diese Zahl unterschreiben, dann kontrolliere ich sie doch ein bisschen deutlicher.
Das ist ja echt spannend. Du gehst also wirklich, du hast ein Sustainability Board, du hast lokale Personen, entweder dezidierte Personen oder geteilte Verantwortlichkeiten. Du hast auch ein Ownership über die CFO-Strukturen. Du kennst es ja noch, ne? Du warst ja damals bei dem Telekommunikationsunternehmen, warst du ja unter einer spanischen Tochter. Hast du das damals gespürt? Dass da was irgendwo anders entwickelt wurde, was du, wo du sagst, oh Leute, das.
Ja, ja. Ja? Also, ja. Also wir haben dann, was weiß ich, da war da der CO2-Wert, wir wollen 37,9% einsparen und das war dann immer so, oh, verflixt, wie wollen wir das denn jetzt umsetzen? Und das ist sicherlich ein Punkt, den ich mitnehme, wo ich verstanden habe, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich, es ist für eine Organisation in Anführungszeichen relativ einfach, jetzt haben wir dieses SBTI-Commitment, was halt sagt, so und so viel Prozent sparen wir bis 2030, bis 2050 eben halt diese 90% weg, zu sagen, das sind unsere Ziele, aber was bedeutet das eben für die Region? Und das ist sicherlich jetzt eine meiner größten Herausforderungen, das klar zu machen, liebe Region X, liebe Division X, weil es ist natürlich in einer Region, gibt es ja noch verschiedene Bereiche, also die einen, die auch Autos testen und die anderen, die Produkte testen, das sind unterschiedliche Bereiche und die einen haben mehr Hebel, die anderen haben weniger Hebel. Und nochmal, wir bewegen uns da jetzt nicht in Hunderttausenden von Tonnen CO2, sondern wir haben insgesamt 100.000, 110.000 Tonnen knapp CO2 über den Gesamtkonzern. Also das sind dann relativ kleine Mengen, die dann große Anstrengungen bedürfen, aber sie müssen halt klar kommuniziert werden. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, die so ein globales Büro hat und was ich gerade versuche, da tue ich jetzt meinen Ex-Kollegen in Spanien, besser, klarer zu machen. Also das waren super nette Menschen, aber es war nicht immer ganz klar. Ich hatte dann wieder, um es jetzt nochmal kurz abzukürzen, ein bisschen Glück, weil diese Organisation dann auch wieder börsengelistet war und wir wieder uns so ein bisschen unabhängig machen konnten. Also wir waren quasi eine eigene AG, die auch so Dinge ein bisschen ignorieren konnte zu der Zeit. Und nicht nur so eine komplett jetzt gibt's das nicht. Also wenn ich jetzt sage, so läuft es, dann sollte das in den Regionen eigentlich auch so laufen. Und deswegen ist aber auch meine Verpflichtung, klar zu kommunizieren und klar zu sagen, das erwarten wir von euch und das erhalten wir für möglich. Wie komme ich dahin? Ich muss mit den Leuten reden. Regelmäßig mit den Leuten reden und sagen, was habt ihr vor, was ist möglich? Und das ist wirklich global erstaunlich komplex. Gerade die Themen wie Grünstrombeschaffung, in Asien. Das ist nicht trivial. Das ist nicht super schwierig, aber das ist nicht trivial und es ist nicht Daily Business. Und das funktioniert halt nur, wenn du Leute hast, die sich dann vor Ort die Zeit nehmen, das auch durchzusetzen.
Gibt es denn Themen? Ich will auf zwei Sachen. Einmal die Themen, die du, Grünstrom in Asien, schwierig. Andererseits, was sind vielleicht die Themen, wo du das Gefühl hast, das sind so relativ einfache Themen in einem globalen Sphäre, die man irgendwie überall umsetzen könnte, so, ohne den Anspruch, dass es nur 100% sind, vielleicht so eine 80%. In 80% Flächendeckung kriegst du das Thema hin. Und dann natürlich die Frage, was sind die Themen, die du wirklich nur in 20% der Fälle hinkriegst, weil das ist einfach, wir in Europa denken da gar nicht viel drüber nach, aber in anderen Ländern ist das eine riesen Herausforderung. Wir sind noch nicht so weit. Wir können ja auch Themen haben, wo die vor Ort, wo auch immer, in Australien ist das kein Thema. Wir sagen, was redet ihr denn da? So, und wir hier sitzen in München, geht keine Chance. Ja. Gibt's da, was sind so die No-Brainer-Themen, was sind die Herausforderungen?
Das ist eine gute Frage. Also, wir haben jetzt viel, die Umweltthemen sind einfach manchmal regional wirklich unterschiedlich. Ja, also wirklich gute Entsorgung, nachweislich gute Entsorgung in Amerika ist manchmal ein bisschen schwieriger, gerade wenn es nur um Büroflächen geht. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, und das wissen alle, die da hier zuhören, auch in Deutschland ist das eine Katastrophe. Ja, ich modelliere dir jeden CO2, jeden Abfallwert, wenn du willst, bitte die Wirtschaftsprüfer mal weghören. Das ist alles natürlich ganz korrekt, was wir da machen. Aber es ist halt einfach schwierig über angediente Tonnen, die keinen Füllstand haben, zu sagen, wie viel Müll war da jetzt drin und dann ist er weg. Das ist sicherlich in manchen Regionen noch größer. Was spannend ist, was ich wieder toll finde, sind natürlich dann, wenn wir mal zu den S-Themen kommen. Ne? Also wir sind gerade eine Organisation, die so ein bisschen einen Wandel hat. Eine große Population bei uns geht so langsam gen Rente und wir haben wirklich hohen Bedarf an gut ausgebildeten jungen Menschen, was übrigens ich jeden nur ermutigen kann, bei uns mal zu gucken. Wir sind nicht bei weitem nicht so verstaubt, wie es nach außen, wie es der Anschein hat. Wir sind wirklich erstaunlich jung, international, wenn man mal hinter die Kulissen guckt. Aber wir haben auch noch viele, viele, viele Kollegen, die wahnsinnig viel Erfahrung haben. Also das kann auch echt spannend sein für jemanden, der sagt, naja, ich komme frisch von der Uni, ich glaube, ich weiß, wie die Welt läuft. Aber es gibt halt auch Leute, die wirklich wissen, von denen kann man noch lernen. Ja? Und das ist auch ein großes Thema, was wir gerade so nebenbei noch haben, also den Wissenstransfer für verschiedene Technologien, wo einfach wenig Experten auf der Welt sind. Und das ist natürlich dann da Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, ist eine große Herausforderung, aber auch eine Challenge, die unsere People Organization gerade annimmt. Und das ist sicherlich auch noch was so, wo es regional ein bisschen die Quoten, wo wir so überhaupt Frauen in die Organisation bekommen oder auch Frauen in Leadership Positions, ist sicherlich bei technisch Unternehmen, die technisch orientiert sind, ein bisschen schwieriger. Bin ich jetzt nicht im Detail sprechfähig, aber ich weiß, dass wir da wahnsinnig viel Energie reinstecken und ein riesiges Potenzial sehen, da eben genau dran zu arbeiten, weil alle Menschen sind wunderbar und wir brauchen halt die richtigen Menschen bei uns in der Organisation.
Und du sagst auch, die People-Themen sind, eher ein globales Thema. Also ist das, ich will nicht sagen einfach, es ist nichts einfach, aber ist es das, was du in Asien, Nordamerika, Südamerika, Australien, wo auch immer, leichter dir schnappen kannst? Also mein Ziel ist ja, bisschen Edutainment hier zu machen. Ja, heißt, ich möchte natürlich, jemand ist jetzt gerade unterwegs, streicht vielleicht gerade die Wohnung, schiebt den Kinderwagen, zu sagen, hey, ich habe auch ein globales Nachhaltigkeitsmanagement, was schnappe ich mir? Ich habe gelernt, Abfall, ja. So, Grünstrom in Asien, vielleicht auch ein Thema. Schwieriger in Europa, in Skandinavien wahrscheinlich gar kein Thema. So, was sind so die leichten Baustellen?
Also die leichten Baustellen ist, auch die Personalthemen sind natürlich keine leichten Baustellen, da kann ich jetzt leider, also mir fallen wenig leichte Baustellen ein. Wenn ich drüber nachdenke, sind es wieder die ich so despektierlich vorhin vielleicht fast ein bisschen runtergesprochen habe, sind es dann die lokalen Aktivitäten, ja, wo man dann als Mensch vor Ort ist, der zuhört und der den Kolleginnen und Kollegen das Gefühl gibt, gehört zu werden, der eben halt, die sagt, okay, wir haben so Green Roots Aktivitäten und dann dort vor Ort zu sein, mitzumachen und halt nicht der unnahbare Mensch zu sein, der aus dem Konzern, aus der Konzernzentrale einfach nur irgendwie Vorgaben gibt. Das sind sicherlich sehr gewinnbringende Dinge, die man tun sollte, die man nicht vergessen sollte, weil sie einfach, am Ende hängen wir natürlich als Nachhaltigkeitsmanager und Managerin davon ab, dass uns die Menschen auch ein bisschen wohlgesonnen sind und uns eben halt auch zuarbeiten, ja, weil ganz alleine kriegen wir es natürlich nicht hin. Also ich will jetzt da niemanden, der gerade seine Wand streicht, irgendwie jetzt von der Leiter hauen, aber so richtig leicht ist der Job nicht, aber dafür ist er, das wissen wir auch alle, sonst würden wir jetzt nicht mal den Podcast hören, dafür ist er wahnsinnig erfüllend und einfach auch so vielfältig und jeder Tag ist halt echt was Neues, ja, und das ist ja das, was wir auch alle mögen, ja? dass kein Tag wie der andere ist, das, und zwar immer, wenn man denkt, so, jetzt ist mal ruhig, dann wissen wir, obvious, oder? Jetzt kommt mal eine ruhige Phase. Jetzt haben wir den Bericht abgegeben, jetzt kommt mal eine ruhige Phase, dann wissen wir doch alle, was passiert, ja, dann kommt irgendwas, ein Riesending reingeschneit und dann geht es wieder von vorne los.
Ja, aber ich glaube, wir Nachhaltigkeitsverantwortliche, wir brauchen das auch. Wir brauchen das Drama, wir brauchen ein bisschen Gossip. Wenn man wüsste, die Vorgespräche, wie viel Gossip ich hier mitkriege, das ist einfach ein Traum. Ich liebe es. Wie kriegst du das dann Und wir haben über Bienenstöcke und sowas geredet. Und ich bin immer noch davon überzeugt, das wird die Welt nicht retten. Aber ich bin überzeugt, wenn du ein Thema, eine Leidenschaft vor Ort aufgreifst von irgendjemand, dass der dann auch eklige Themen wie Scope 3 Indirect Emission Reporting plötzlich ganz anders anguckt. Ja. Und vielleicht auch eine Initiative aufgreift, die da vor Ort ist, ja. Was ist so dein Trick, wie du es, ich meine, wir sind jetzt wirklich von der globalen Ebene, von der Board-Ebene ja schon in die Filialen runtergegangen und denk mal an eure kleinste Filiale. Ich weiß nicht, da sitzt der Walde, der hat einen grauen Kittel an und der Dienstags prüft er nur, weil Donnerstags und Freitag ist er bei seinen Enkelkindern. Der ist kurz vor der Rente. Wie schnappst du, ist es über den Bienenstock oder was sind, wie kriegst du ihn und oder vergleichbare Kolleginnen davon überzeugt, dass sie auch ein Teil des Nachhaltigkeitsmanagements sind? Mhm. Du brauchst sie ja, du musst ja auch da irgendwann hinkommen.
Ja, also wir haben natürlich das Glück, dass wir relativ viel bei uns selber gestalten können. Ja, also wir sind ein Unternehmen, wir besitzen relativ viel von unseren Testcentern, wo wir dann Gestaltungsspielraum haben. Ja, und da haben wir auch einen tollen Bereich, der gerade unsere neuen TSCs, also die Center, wo Autos getestet werden, nach hohen Standards ausstattet und eben halt auch mit PV-Anlagen und so weiter. Und das führt dazu, dass die Mitarbeitenden, die unter Umständen gar nicht, da sind auch ein paar Petrolheads dabei. Ja, also du wirst ja, wenn du seit vielen, vielen Jahren Autos testest und gerade dann auch irgendwas, das in Grenzfällen, irgendwie tiefer gelegte Autos auf Verkehrssicherheit, dass der ein oder andere mag das irgendwie einfach so machen. Aber wir haben auch bestimmt Leute dabei, die da richtig Spaß dran haben, sich solche Dinge anzugucken, das technisch faszinierend finden. Wir haben auch eine tolle Community von Leuten, die Oldtimer sozusagen pflegen und sich austauschen. Ich glaube, da ist auch wahnsinnig viel Wissen drin, ja, gerade für so. Also wer weiß schon besser, wie ein Oldtimer kaputt geht und nicht als unsere Leute. Aber trotzdem können wir die halt mit sowas abholen und sagen, pass mal auf, das Gebäude, in dem du bist, das hat einen hohen Energiestandard. Ja, da erzeugen wir selber noch unseren Strom draus. Zum Beispiel ziehen wir jetzt gerade in ein paar Wochen in das effizienteste, modernste oder energieeffizienteste und besten zertifizierteste Gebäude München jedenfalls. Und nach meinem Stand haben unsere Leute gemacht. Als Algorithmus ist wirklich, das holt alles raus, was geht, um auch Showcase zu machen. Wir haben Berater in dem Bereich und wir sind auch bereit, das zu zeigen, dass wir unser eigenes Gebäude auf diesem hohen Standard bauen. Und das führt schon zu so einer Art, ja, ich weiß gar nicht, wem ich das jetzt in die Schuhe schiebe, zu so einer Art Werkstolz. Also man merkt wirklich, die Leute mögen die Organisation. Ja, und das kann ich nur unterschreiben. Und damit kriege ich sie dann halt auch so ein bisschen. Und nochmal, ich versuche nicht zu sehr weh zu tun. Und dann ist eigentlich Nachhaltigkeit auch ein Thema, was jeder mitspielen kann und möchte.
Und nochmal für mich in einem Satz: Wie baue ich eine globale Strategie, die lokal funktioniert?
In einem Satz. Trial and Error. Probiere es aus. Jede Organisation ist anders. Jede Organisation ist anders. Sei mutig, hör zu und lerne, die Menschen vor Ort machen möchten. Und bis zum gewissen Grad musst du dann allerdings auch natürlich dann irgendwann sagen, so, jetzt habe ich euch zugehört, ich habe eure Argumente verstanden und da muss man vielleicht so ein bisschen ich komme jetzt gerade vor wie der Vater, also ich habe drei Kinder, also wie der Papa, der dann halt sagt, ich habe dein Argument verstanden, aber trotzdem wird jetzt auch Gemüse gegessen. Und so muss man tatsächlich das Nachhaltigkeitsmanagement auch manchmal ein bisschen gestalten. Manchmal gibt es halt auch Brokkoli.
Ich glaube, das ist der Titel der Folge. Manchmal gibt es auch Brokkoli. genial. Du bist jetzt seit 6 Monaten da. Hast du noch irgendwas? Du willst jetzt in den nächsten Jahren, ich kenne dich ja, du bist ja ein kleiner Weltretter. Hast du noch einen geheimen Plan für die nächsten 5 Jahre? Irgendwas, wo du sagst, hey, wenn ich das dieses Mal schaffe, dann gehe ich da raus, großes Lächeln, 3 Kinder, morgens am Frühstück, Papa, hast du gut gemacht. Das ist wie Brokkoli essen.
Ja, also ich bin kein Weltretter, ich bin Baumstreichler. Aber keine Ahnung, also das sind jetzt alle, die mich kennen, die wissen schon, was jetzt kommt, so okay. Aber ich, mein Endgegner ist halt zu sagen, dass irgendjemand sagt, wir wissen was, Herr Sand, wir brauchen sie nicht mehr, ne? Weil das läuft. Nachhaltigkeit ist komplett in unseren Prozessen etabliert. Vieles ist in der Finanzwelt, das ist so richtig aufgehoben, aber wir haben einfach auch den Antrieb so entwickelt, dass in den Regionen die Leute das alles selber machen. Also höchstwahrscheinlich, ich hoffe, dass es immer noch jemanden braucht, der noch ein bisschen drüber guckt und ein bisschen Dinge orchestriert, was jetzt auch mein Job ist. Aber eigentlich wäre ich froh, wenn ich in Rente gehe und dann, aber nicht nur ich, sondern in allen Unternehmen quasi Nachhaltigkeitsabteilungen wieder kleiner werden würden. Nicht sich mit langweiligen Reportings und manuell abgelesenen Zählerwerten rumschlagen, sondern irgendwie Teil der Strategie sind, Teil im Finanzbereich, in der Konzernstrategie, aber eigentlich auch nur noch ganz bisschen anstupsen müssen und es laufen eh schon alle in die Richtung. Das wäre so sozusagen, wie ich es mir vorstellen könnte. Und ja, das wäre das, was ich mir so wünsche.
Heißt, so baust du auch deine Projekte und Strategien auf, dass du immer sagst, Josh muss weg.
Ja, ich muss ja aufpassen, wer hier zuhört. Aber das dauert bestimmt auch noch so 10 Jahre. Ja, also
9,5.
Jetzt das interne Erwartungsmanagement so zu halten. Das ist mein Ziel, aber das dauert bestimmt noch 10 Jahre.
Ja, aber ich merke es ja selber, ne? Also da teilen wir auch das hehre Ziel und ich finde das immer das Schönste, das Nachhaltigkeitsmanagement schafft sich selber ab. Mhm. So. Und ich frage mich auch mal, ne, braucht man ein großes Team? Reicht nicht eigentlich ein kleines Team, aber du kriegst Ressourcen aus anderen Teams, also ein sehr dezentrales Nachhaltigkeitsmanagement.
Genau.
Und diese, das sind ja immer, wir diskutieren das ja, ne? Wir haben schon in München in einem Garten gesessen mit sehr kalten Getränken und haben das schon lange diskutiert, das weiß ich noch. Mhm. Aber es ist ein sehr schönes Ziel und ich glaube, wir haben noch ein paar Themen und das Schöne, wie du gerade sagst, der Report ist fertig und dann kommt so ein Thema auf dich zu. Das wird auch nicht weggehen. Wir kommen jetzt auch zum Ende der Folge. Ich habe aber immer noch eine Lieblingsfrage, weil ich will immer das Funkeln in den Augen sehen. Hast du noch ein Projekt in deiner Schublade, was du schon immer mal umsetzen wolltest? Im Kontext der Nachhaltigkeit?
Im Kontext der Nachhaltigkeit. Abgesehen davon, dass ich das immer vollkommen überromantisiere, autarker Biobauer zu werden, weil dann muss man ja weg den ganzen Stress und nur sich selbst versorgen und nicht so um sich selbst kümmern. Das ist vielleicht eher so ein bisschen, ich glaube, in Wirklichkeit nicht so. Ich persönlich, wo ich herkomme, das hatten wir ganz am Anfang, ich habe ja Ökobilanzierung gemacht. Ich fände es, glaube ich, noch spannend, noch mal irgendwann ein bisschen stärker in das Thema Kreislaufwirtschaft und diese Themen reinzuschauen. Weil ich glaube wirklich, Kreislaufwirtschaft, planetare Grenzen, jetzt kommen wir noch eine Stunde über solche Themen weiterreden, da ist ganz, ganz, ganz viel Hebel. Ne? Also wir haben einfach eine Welt und die überlasten wir massiv. Wir sollten einfach mal clever sein, die Dinge, die wir haben, weiter zu verwenden. Vielleicht ist das gar nicht herzustellen, das wäre vielleicht mal so das allererste. Aber die Dinge, die wir dann haben, im Kreislauf zu führen und dann eben über schlaue Geschichten oder auch vielleicht dann auch über Zertifizierung von Kreisläufen, einfach dann mal festzustellen, dass wir das, was wir haben, auch verantwortungsvoll für zukünftige Generationen noch weiterverwenden können. Und das wäre so ein Thema, das verfolge ich gerne. Ja, da denke ich, aber ich stelle auch immer wieder fest, das ist auch ein hochkomplexes Thema für sich. Und vielleicht bleibe ich erstmal dabei, mich selber abzuschaffen.
Machst du erstmal nur das? Ich glaube, da bist du noch mindestens 9 bis 10 Jahre beschäftigt. Josh, genau. Es war mir eine absolute Ehre, mit dir zu sprechen. Ich liebe es. Ja, und ich kann auch wirklich sagen, ich habe schon einige Abende sehr drüber nachgedacht, was ich alles schon von dir gelernt habe. Bin wirklich ein kleiner Fanboy. Ich danke dir für deine Zeit und für dein Wissen. Und ich sage es immer den Zuhörern, ich biete das immer proaktiv an. Ich glaube, du bist ansprechbar, wenn Leute noch Rückfragen haben. Er nickt. Ja, das ist auch meine Grundhaltung immer. Ne? Vernetzt euch untereinander, tauscht euch aus. Davon lernen wir alle immer am meisten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis zur nächsten Kaltschale.
Bis bald.
Bis bald.